Okay, liebe Mosaikkirche, wir betrachten momentan jeden Sonntag einen Psalm, einen Wallfahrtspsalm. Die wurden im alten Israel gesungen, als man zu den religiösen Festen nach Jerusalem hinaufzog. In die Stadt Jerusalem, sie lag auf einem Berg und während man eben sich zu diesen Festen begab und den Berg hinaufstieg, sang man aus diesem Liederbuch, aus den Wallfahrtspsalmen. So. Und diese religiösen Feste, die waren für die Leute in Israel was total Besonderes für die Juden. Denn sie ließen ihre Familienangehörige, die nicht mitkommen konnten, ihren Alltag, ihren Besitz komplett zurück und machten sich auf den Weg zu diesem Fest. Sie pilgerten zu diesem Fest. Und auf dieser Pilgerreise begleitete sie eben diese Wallfahrtslieder. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so eine Art Festival heute, ja? Wie so ein Musikfestival, zu dem man aber laufen musste. Und diese Wallfahrtspsalmen, die waren zum Vorglühen quasi, also schon mal in Stimmung kommen und sich einstellen auf das Fest. Und so wie man eben damals diese Psalmen mit auf die Reise nahm, so können uns heute diese Psalmen mit auf eine Reise nehmen. So. Und wir haben sie eben schon gehört, das sind mächtige Worte, die unser Beter da vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat. Aus der Tiefe rufe ich dich, Jahwe. Herr, hör mich doch, sei bitte nicht taub für mein Flehen. Wenn du die Sünden anrechnest, Jahwe, wer könnte bestehen, Herr? Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Ich hoffe auf Jahwe, alles in mir hofft, und ich warte auf sein Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter nach dem Morgen, mehr als die Wächter nach dem Morgenlicht. Israel, hoffe auf Jahwe, denn bei Jahwe findet sich Gnade und Befreiung von aller Schuld. Ja, er wird Israel von allen Sünden erlösen. Boah, das sind große Worte. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kriegt man richtig Gänsehaut, weil das wirklich, das ist so ein literarisches Meisterwerk, finde ich irgendwie. Ich komme da richtig ins Staunen. Aber das war nicht so, als ich mich das erste Mal mit diesem Vers auseinandergesetzt habe. In der Vorbereitung letzte Woche, da habe ich nämlich am Anfang ganz anders über den Vers, über diesen Psalm gedacht. So, es kam mir irgendwie ganz komisch vor. Ich habe mich wirklich gefragt, ob dieser Beter seine Worte hier ernst nimmt. So, ob das wirklich sein Ernst ist, was er hier schreibt. Ich meine, gucken wir uns das mal ein bisschen an. So, der beginnt in der Tiefe der Psalm. Das heißt, aus der Tiefe rief ich dich, Jahwe. Der Beter scheint am Anfang echt verzweifelt, so. Doch dann, innerhalb von 8 Versen, scheint seine Verzweiflung wie wegblasen. Plötzlich heißt es, bei Gottes Vergebung, bei dem Herrn findet sich Gnade und Befreiung von aller Schuld. Er wird von allen Sünden erlösen. Und ich frage mich, wie kann aus echter Verzweiflung plötzlich solcher Optimismus werden? Wie erklärt sich der Beter seine Sorgen innerhalb von 8 Sätzen einfach weg? So, was ist sein Trick? Versteht ihr? Was nimmt der Kerl für ein 2000 Jahre altes Hirtenkraut? Mal im Ernst. Im Angesicht echten Leides, echter Verzweiflung, ist da seine Hoffnung nicht naiv? Zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Schicksal wie dieser russische Oppositionelle Nawalny. So, die ganze Welt konnte mitverfolgen, wie sein Leben eigentlich den Bach runterging. Und jetzt sitzt er in irgendeinem russischen Zwangslager und sein einziger Ausweg aus dieser Verzweiflung ist eigentlich, sich zu Tode zu hungern, fast zu Tode zu hungern, damit er da rauskommt. So, ich meine, Alter, das ist Verzweiflung. Im Angesicht solcher Verzweiflung erscheint da die Hoffnung, die unser Beter hier an den Tag legt, dieses Seichte, dieses bisschen Gottvertrauen, erscheint das da nicht etwas schwach? Also gibt der Beter hier nicht zu kurze, zu einfache Antworten in einer komplizierten Welt? So. Ist unser Beter nicht Mr. Eindimensional? Also das habe ich mich gefragt. Und die Krönung, finde ich, ist ja dann Vers 8. So. Er verlässt sich nicht nur selber auf die Vergebung Gottes, sondern er empfiehlt auch noch ganz Israel, sich auch auf diese Vergebung irgendwie zu verlassen. Und da hört es bei mir einfach auf. Sorry, Psalmautor. Du magst vielleicht richtige und gute Sachen sagen, so, aber behalt die doch für dich. Ich meine, du kennst doch meine Nöte überhaupt nicht. Du weißt überhaupt nicht, was ich empfinde. Vielleicht brauche ich gar keinen, der mir einfach schnelle Antworten gibt und so ein, ja, es wird schon alles gut, sondern vielleicht brauche ich erstmal jemanden, der sich zu mir in meine Not stellt. So, der mit mir aushält, was ich da erlebe. Der zuhört. Und nicht über mein verzweifeltes Gesicht vorschnell ein falsches Lächeln pinselt. Das ist übrigens was wir als Mosaikkirche sehr gut können. Also nicht das falsche Lächeln, sondern diese Spannung aushalten. Alle, die irgendwie länger schon Teil sind, haben das vielleicht gemerkt. Sich bloß nicht zu einfach machen, die schwere Last des Lebens nachfühlen und so, das ist irgendwas, was wir einfach sehr, sehr gerne mögen. Ausgelassene Freude im Gegensatz, wie dieser Psalm hier, finde ich, den Anschein macht, zumindest gegen Ende. So, die ist uns grundsätzlich suspekt und muss relativiert werden. Also, Psalmbeter, wie machst du es? Wie kommt deine Wende aus der Verzweiflung in die Hoffnung? Ist deine Hoffnung echt oder blind? Bist du mutig oder naiv? Bevor wir nochmal tiefer in die Predigt, in den Text schauen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Jesus und Vater, unser großer Gott, ich danke dir, dass du viel höher bist als alles, was wir uns für Gedanken machen, dass du viel älter bist, als wir uns ausmalen können und dass du sogar schon damals der Gott dieses Psalmbeters warst. Ich danke dir, dass du immer noch lebendig bist und heute zu uns redest und bete, dass es uns in den nächsten Minuten gelingt, unsere Vorstellung von dir und unsere Vorstellung, wie du bist und wie du das Zusammenleben, unser Zusammenleben mit dir aussieht, dass es uns gelingt, diese Vorstellung an den Rand zu stellen und von ihr zurückzutreten und wirklich dich durch den Text sprechen zu lassen. Jesus, bitte zeig du uns neu, wer du bist und wie wir gut mit dir zusammenleben können. Ja. Amen. Also gut, was ist mit den Versen los? Gehen wir mal durch. Die ersten beiden Verse. Aus der Tiefe rief ich dich, Jahwe, Herr, hör mich doch, sei bitte nicht taub für mein Flehen. In welcher Situation der Beter genau steckt, das erfahren wir nicht. Es heißt, aus der Tiefe ruft er nach seinem Gott, und zwar ziemlich hartnäckig. Es scheint ihm sehr ernst darum zu sein. Aber ob er sich nun selbst reingeritten hat, weil er einfach Mist gebaut hat, oder ob ihn ein Schicksalsschlag getroffen hat und es für ihn einfach dumm gelaufen ist, so, das wissen wir nicht. Fest steht, er steckt tief drin. Es ist Not um ihn. Und in seiner Tiefe wendet er sich an seinen Gott. Ich muss da an eine Geschichte denken, die meine Oma an jedem Familienfest immer wieder neu erzählt. So, bei uns ist es einfach total witzig so, weil sie das auch mit einem Temperament einfach erzählt. Und zwar war es eines Nachts so. Früher, es war Nacht, draußen das Unwetter, es regnet in Strömen. Unser Keller war voll Wasser gelaufen zu Hause und meine Oma steht bis zu den Knien im Wasser. Einen Eimer in der Hand und sie schöpft um ihr Leben. So. Ihr kleiner Sohn, mein Onkel, mit seinen damals 12 Jahren, steht auf der ersten, letzten Kellertreppe so, sieht das Grauen so und ihm steht die Angst wirklich ins Gesicht geschrieben. Er kommt überhaupt nicht klar. Und als er da so steht und nichts anderes weiß, faltet er die Hände und betet um sein Leben. Meine Oma, sie sieht das, selbst total am Ende, sie sieht das und pumpt ihn einfach komplett an und sagt, hör auf zu beten, nimm jetzt einen Eimer und hilf mir endlich. Also bei uns ist es auf jeden Fall voll der Renner. Und ich muss sagen, ich kann die Perspektive meiner Oma da gut verstehen. Und ich frage mich, in der Not, in echter Verzweiflung, in echter Bedrängnis, wie kommt der Psalmautor hier auf die Idee, zu seinem Gott zu beten? Ich meine, im Angesicht dieser Not wäre er da nicht besser beraten gewesen, einfach seine Ärmel hochzukrempeln und die Dinge anzugehen. So. Glaubt er, das Wasser würde freiwillig aus dem Keller fließen? Oder da ist doch Beten naiv im Angesicht dieser Not, oder? Aber vielleicht ist auch an der Perspektive meines Onkels etwas dran. Wenn einfach nichts mehr zu machen ist, in tiefer Angst, wenn jede Rettung verloren scheint, wenn nur noch Beten hilft, wie man so schön sagt, dann ist es vielleicht doch gar nicht so blöd, sich an seinen Gott zu wenden. So in echter Ausweglosigkeit, ja, dann betet man halt als letzte Rettungsanker. Sucht Halt im Glauben. Ist das hier die Situation des Beters? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das stimmt schon. Der Beter ruft aus der Verzweiflung. Ja, er ruft aus tiefer Not. Aber ehrlich gesagt scheint dieses Gebet hier nicht wie eine Notlösung, nicht wie ein letzter Hilfeschrei. Er scheint seinen Gott im Gegenteil ganz gut zu kennen. Er ruft nicht hinaus ins Universum in der Hoffnung, dass ihn irgendwer hört und zu Hilfe kommt. Nein, der Beter kennt seinen Gott. Er ruft ihn beim Namen, er nennt ihn Jahwe. Und er scheint eine konkrete Antwort von ihm zu erwarten. Er kennt seinen Gott und er weiß, dass dieser Gott in der Lage ist, echte Rettung zu bringen, ihm wirklich zu helfen. Ohne seinen Gott macht es keinen Sinn, irgendeinen Eimer in die Hand zu nehmen und zu schöpfen. Er weiß, dass sein Gebet echte Kraft hat und kein Akt der puren Verzweiflung ist. Deshalb glaube ich, um wirklich beurteilen zu können, so, ob die Hoffnung dieses Psalmbeters hier naiv ist oder oberflächlich, müssen wir eigentlich eine andere Frage stellen. Wir müssen fragen, wer ist dieser Gott, zu dem der Beter hier schreit? Wer ist dieser Jahwe? Und warum soll er die Kraft haben, aus der Not zu erretten? Lesen wir weiter. Der Beter spricht, wenn du die Sünden anrechnest, Jahwe, wer könnte bestehen, Herr? Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Der Beter ist davon überzeugt, dass sein Gott über die Sünden richtet, also alle Vergehen der Menschen kennt und die Macht hat, ihr Schicksal davon abhängig zu machen. Und er meint, wollte Gott den Menschen wirklich drankriegen, dann hätte er genug Argumente auf seiner Seite, jeden Menschen richtig auflaufen zu lassen. Denn jeder von uns, das dürfte eigentlich keiner leugnen können, hat schon mal irgendwo versagt. So, ob vorsätzlich oder einfach dummerweise, wir haben alle Dinge gemacht, auf die wir nicht besonders stolz sind. Bei dem einen ist es vielleicht glimpflicher verlaufen und wir konnten noch alles gerade biegen. Bei dem anderen Male haben wir wirklich uns und andere in tiefe Verzweiflung gestürzt. So richtig, richtig dumme Fehler gemacht. Vielleicht ist tatsächlich eine Sünde hier der Grund, warum unser Beter in der Not ist. Vielleicht hat er sich doch selbst reingelitten. Fest steht, für ihn jedenfalls, dass sein Gott es gesehen haben muss. Wenn du jetzt bei dem Wort Sünde und Anrechnen und Ehrfurcht ein ganz altes Bild von Gott und Religion im Kopf hast, wo die Menschen für ihre Vergehen gestraft werden und Angst vor Gott haben müssen, so, dann bin ich mir nicht sicher, ob das hier tatsächlich das Bild ist, was dem Beter hier vor Augen stellt. Was der Beter uns hier vor Augen stellen will, so was der Beter malt in dem Psalm. Denn für ihn steht außer Frage, dass Gott vergibt. Er fleht ja an keiner Stelle um seine Vergebung, sondern er ist sich um die Güte Gottes ja gerade sicher. Und das wiederum relativiert jede Tiefe, denn die Vergebung, sie reicht tiefer. Ja, Gott ist für den Beter anscheinend tatsächlich dazu in der Lage, jede Schwachheit des Menschen zu sehen, aber für ihn steht außer Frage, dass er sie auch vergibt. Er will vergeben, und zwar jede Sünde, egal wie groß. So, selbst wenn du selbst dran schuld bist, so dass das Wasser im Keller steht, weil du irgendein Rohr angebohrt hast und jetzt schwimmt dein ganzer Hausstand weg und mittendrin ertrinkt gerade die süße Katze vom Nachbarn. Ihr merkt, ich wollte das so dramatisch machen wie möglich. Dann ist es kein Grund, nicht zu Gott zu rufen. Der Beter wendet sich in seiner Not trotzdem zu seinem Gott. Auch wenn er vielleicht das Gefühl hat, selber daran schuld zu sein. Die Tiefe, aus der der Beter schreit, bekommt dadurch eine Begrenzung. Sie ist nicht länger bodenlos, versteht ihr? Zwar wird sie nicht weniger tief, die Not wird nicht weniger echt, die Angst nicht weniger real, aber der Schmerz steht nicht mehr alleine. Sie hat keine alles vernichtende Macht mehr und so wird sie in gewisser Weise eben doch relativ. Zumindest wird sie in ein neues Verhältnis gesetzt. Denn die Güte Gottes reicht tiefer. Bei Gott ist Vergebung. Die Güte Gottes ist der Maßstab aller Schuld und Sünde. In dieser Haltung steht der Beter vor Gott. Er ruft aus Verzweiflung nach seinem Gott, der seine Sünden vergibt. Er ruft Jahwe, den Gott, von dem er weiß, dass er gut ist, dessen Liebe tiefer ist als seine Not und über dessen Vergebung man nur staunen kann, man ehrfürchtig wird. Zu diesem Gott schreit der Beter hier in seiner Verzweiflung. Aus seiner neuen Perspektive folgert der Beter in den nächsten Versen seine neue Strategie im Umgang mit seiner Verzweiflung. Der Beter betet, ich hoffe auf Jahwe, alles in mir hofft und ich warte auf sein Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter nach dem Morgen, ja, mehr als die Wächter nach dem Morgenlicht. Warten und wachen, das ist seine Strategie, warten und wachen. Das Bild von dem Nachtwächter ist wichtig. Wie ein Nachtwächter die Dunkelheit, die für ihn vielleicht gefährlich ist, durchwacht. Bis der nächste Morgen kommt, so wartet der Beter, bis für ihn endlich der Morgen anbricht. Nichts kann er machen, damit die Sonne schneller aufgeht. Nichts. Aber sicher ist, dass sie irgendwann aufgeht. So wie jede Nacht. Egal wie lang, wie kalt, wie gefährlich sie auch ist. Und diese Gewissheit lässt ihn durchhalten. Meine letzte durchwachte Nacht war tatsächlich auf einem Techno-Festival. Es war nur eine Nacht, dieses Festival. Ich war mit meiner Schwester und ihrem Freund da. Das heißt Winterworld in Karlsruhe war das. Ach du meine Güte, ey. Wir hatten kein Hotel gebucht, so. Wir wollten nachmittags dahin und am nächsten Morgen eben zurück. So war der Plan. Und ich meine, naja, meine Schwester lag um 4 Uhr in irgendeiner Ecke und hat in Seelenruhe geschlafen. So, denen ging es wirklich gut. So, die war ganz woanders, in ihrer Traumwelt, so. Aber ich, um ehrlich zu sein, so war irgendwann nur noch saumüde, ey. Es war im Januar, ne? Das heißt, es war richtig, richtig kalt da und ich wollte einmal nur noch nach Hause. Als die Party dann um 6 Uhr endlich vorbei war, standen wir völlig übermüdet mit 600 anderen Leuten an einer S-Bahn-Haltestelle und warteten auf die Straßenbahn. 2 Minuten später, die 6.530 Millionen Leute in der Straßenbahn, Corona weit und breit, keine Spur, ne? Dicht an dicht gedrängt mit so gut riechenden Techno-Party-Gästen, ey, auf dem Heimweg, endlich Richtung Hauptbahnhof. Und dann fällt dem Freund meiner Schwester, der neben mir stand, gerade so eine Schnapsleiche in die Arme, ey. So ein Typen, der einfach ohnmächtig wurde. Und er packt zu, ich greife zu, auf der nächsten Haltestelle tragen wir ihn raus. Der Zugführer, der ruft netterweise noch den Krankenwagen und dann ist er aber weg. So, wir stehen da, mitten in der Nacht, in der eisesten Kälte, der Kollege vor uns auf dem gefrorenen Boden warten, elendig lang, gefühlt hat es sich ewig gedauert, auf den Rettungsdienst und ich dachte mir nur, ach du Scheiße, warten und wachen. Ja, was hätte ich in dieser Situation, ey, für einen die ersten Sonnenstrahlen gegeben, ne? Ein bisschen Wärme spenden und einen warmen Kaffee und Frühstück in der Hand am Hauptbahnhof. Ich sag euch, aber nein, du kannst ja nichts machen. Warten und wachen, bis der Spuk ein Ende hat. Ich glaube, der Beter beschreibt hier diese innere Distanz, vielleicht so ein bisschen. Dieses aus der Hand geben von unangenehmen Situationen, dieses Annehmen. Keine Resignation. Ich meine, ich hätte den Kollegen ja nicht aufgeben können. So. Ich hätte mich ja nicht hinsetzen können und sagen können, ist mir alles egal. Nein, nein, nein. Das tun, was nötig ist, natürlich. Aber eben an Gott abgeben. Gott, auch wenn ich es mir anders wünsche, so mach dein Ding. Mach, wie du denkst und mach zu deinem Timing. Denn du bist gut. Du vergibst, du erlöst. Und darauf werfe ich mich. Auch wenn es noch eine Weile dauert, bis der Morgen anbricht. Ich finde es interessant, dass der Beter seinen Gott hier nochmal mit dem Namen ruft. So, er sagt Jahwe. Und als Gott sich das erste Mal mit seinem Namen vorstellt, an einer anderen Bibelstelle, da sagt er, ich bin der, für den ich mich erweisen werde. Und dieses Jahwe ist genau dafür eine Kurzfassung. Gott ist der, für den er sich erweisen wird. Gott ist der, für den er sich erweisen wird. Auch in tiefster, kältester Nacht. Sein Wesen ist Güte, Rettung, Vergebung. Und er wird sich als genau das erweisen. Darauf wirft sich der Beter hier. Damals und heute immer noch viele Christen warten und wachen, bis der Morgen anbricht. Ist das naiv oder ist das mutig? Es ist Vertrauen. Es ist Glauben. Glauben an einen Gott, der sich schon oft als gut erwiesen hat. An dem Christen seit Jahrhunderten festhalten, für den sie bis heute ihr Leben lassen. Diese Gedanken sind tief. Es sind keine flachen, schnellen Antworten. Es ist nicht eindimensional. Da muss ich mich wohl korrigieren. Dieses Vertrauen ist keine schnelle Antwort. Nein, nein. Es ist tief. Es ist komplex und längst nicht einfach. Dieses Vertrauen nimmt die Tiefe als solche ernst, rechnet aber auch rechnet fest mit einem guten Gott, der genauso real ist wie die Tiefe. Vielleicht passt der Psalm hier also doch ganz gut zu unserer Mosaik-Melancholie. Eine verkappte Story noch. Mein Impfabenteuer diese Woche. Am Mittwoch habe ich die erste Impfung bekommen, AstraZeneca so, und ich saß noch neben meiner Freundin und sie meinte schon so, boah Jonas, ich krieg safe diese Nebenwirkung, safe. So, ich habe für morgen alle Termine abgesagt, stell dich drauf ein. Und ich schaue sie an und denke mir, nein Mann, wir kriegen die nicht, ey, wir sind jung, in unserem besten Alter, gar kein Problem, so. Was ist los? Komm, wir wetten. Ich sage, wir kriegen die nicht. Um einen Kaffee. Wir schlagen ein, ich krieg die Spritze in den Arm und los geht's, ey. Ich habe mich abends noch mit einem Kollegen getroffen aus meiner Hauskirche, so. Wir unterhalten uns gut, aber ich merke, dass mir irgendwann richtig kalt wird, so richtig kalt. Also ziehe ich mir die dicke Felljacke an, Kapuze über den Kopf, Decke über den Kopf, so eingemummelt, bis zum geht nicht mehr und voll am Zittern, so komplett am Frieren. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Als der Kollege weg ist, gehe ich zum Schrank, hol mir die Packung Ibuprofen schon mal, so, nur so vorsorglich, ne? Stell mir die neben das Bett und denk mir, okay, Jonas, du gehst jetzt ins Bett, machst die Augen zu und morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Hast du gedacht, ey, ne? Ich liege im Bett und krieg Fieber. Richtig Fieber. Also so 200 Grad und gleichzeitig aber minus 200 Grad. So alles auf einmal. Ich dachte, ich komme nicht klar, ey. Ich gucke die Tablette an, denke mir, ja gut, überredet, nimmst du doch eine. Ich stolper in die Küche, erstick fast an dieser Tablette, schlepp mich irgendwie wieder ins Bad, lieg da und es ändert sich nichts. Es ändert sich überhaupt nichts. Ich dachte, mein Kopf platzt, ey. Alter. Und dann plötzlich, von jetzt auf gleich, innerhalb von einer Minute, alles weg. Kopfschmerzen nur noch leicht, Fieber weg, Schüttelfrost weg, gar kein Problem. Und in dem Moment, in dem ich verstehe, was hier gerade abgeht, liege ich da alleine in meinem dunklen Zimmer und lache. Ich hab mich nicht mehr einbekommen. Ich habe schallend gelacht durch die ganze Wohnung, ey. Warum? Naja, in dem Moment habe ich begriffen, dass ich auf jeder Ebene versagt habe. So, ich habe die Wette verloren. Ich habe meine Männlichkeit an so eine scheiß Corona-Impfung verloren, ey. Und ich habe auf geistlicher Ebene total versagt. Komplett, so. Weil ich die Predigt hier natürlich schon vorbereitet habe. Warten und wachen, ein Scheiß, ey. Ich habe es einfach nicht geschafft. In dem Moment, in dem die Schmerzen weg waren und es mir gut ging, ja, das war einfach. Da habe ich gebetet. Da fiel es mir total leicht, an Gott zu danken, zu danken für alles. Aber im Leid, in der Tiefe, da zu wachen und auszuhalten, das fiel mir verdammt schwer, Mann. Ihr Lieben, auch Jesus Christus fordert seine Jünger an einer Stelle auf, die Nacht durch zu wachen, mit ihm zu beten, mit ihm zu warten und stark zu bleiben, an der Hoffnung festzuhalten. Aber sie schaffen es nicht. Und die Finsternis scheint kein Ende zu nehmen. Die Soldaten führen Jesus ab, er wird verhört und gefoltert. Petrus leugnet dreimal, ihn zu kennen. Man hängt ihn ans Kreuz und wartet, bis er stirbt. Für uns Christen ist mit diesem Jesus unser Gott gefoltert worden. Egal wie tief deine Tiefe auch ist, Jesus Christus kennt sie, weil er selbst unvorstellbare Tiefe erlitten hat. Aber hier ist die Geschichte nicht vorbei. Denn dann brach der Morgen an. Nach drei Tagen ersteht dieser Jesus von den Toten auf und bringt neue, unhaltbare Hoffnung, die nicht mehr tot zu kriegen war. Denn er besiegt den Tod und kam mit neuem Leben. Mit Jesus Christus ist der Morgen ein für alle Mal angebrochen und das Ende jeder Dunkelheit ist besiegelt, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis dieses Licht tatsächlich in jede dunkle Ecke unseres Lebens eingebrochen ist. Okay, was soll uns das jetzt bringen? So, was soll uns jetzt bringen, dass dieser Jesus Christus vor 2000 Jahren irgendwie auferstanden ist und da Hoffnung gebracht hat? So, was hat das mit meiner Tiefe zu tun, wenn ich in der Tiefe sitze? Ihr Lieben, diese Hoffnung, die Jesus Christus in der Tiefe bringt, die Vergebung der Sünden, dieses neue Leben, was mit der Auferstehung von Christus einhergeht, dieses neue Leben öffnet unsere Perspektive. Sie gibt auch unserer Tiefe eine Begrenzung. Sie ordnet unsere jetzige Tiefe in diesem Leben in einen Kontext ewigen Lebens. Versteht ihr, was ich meine? Im Anblick der Ewigkeit wird unsere Tiefe hier auf Erden in das richtige Licht gerückt. Und die Jünger, die es nicht geschafft haben, und wir, wenn wir es nicht schaffen, damals wurden die Jünger plötzlich zu denen, die die Hoffnung weitergegeben haben. Sie selbst haben plötzlich ihr Leben für diese Hoffnung riskiert. Und ich glaube, das macht auch für uns heute Hoffnung. Die letzten Worte des Beters unseres Psalms sind: Israel, hoffe auf Jahwe, denn bei Jahwe findet sich Gnade und Befreiung von aller Schuld. Ja, er wird Israel von allen Sünden erlösen. Was ist jetzt mit diesen Versen, in denen der Beter anderen seine Hoffnung aufs Auge drückt? Ich habe das ja am Anfang bemerkt, so ist das nicht rücksichtslos. Inzwischen glaube ich, er macht hier alles richtig. Er kann nicht an sich halten. Ihr Lieben, ich weiß, dass es schwer ist, in manchen Tiefen durchzuhalten. Und dieses Warten und Wachen, das gelingt ja auch mir nicht immer. Viele von euch, ich weiß, ihr seid mir da einen Riesenschritt voraus. So. Aber gerade deshalb, glaube ich, brauchen wir uns gegenseitig. Wir brauchen uns, um füreinander einzustehen, wenn wir schwach sind, um einander zu gestehen, wo wir nicht mehr können, versteht ihr? Um einander zuzusprechen, dass unser Gott gut und gnädig ist, wenn es manche von uns nicht mehr sehen. In unseren Freundschaften, in unseren Hauskirchen, in unseren Ehen, zusammen als Gemeinde, wir brauchen solche Menschen wie den Beter dieses Psalms, die uns mit absoluter Überzeugung immer wieder auf die Güte und auf das Wesen Gottes aufmerksam machen, die uns Hoffnung machen, wenn wir selber sie gerade nicht sehen. Das wirkt vielleicht naiv, aber ich glaube, es ist genau das, was wir brauchen. Bei ihm ist Vergebung und viel, viel Gnade. Und er erlöst uns von allen Sünden. Denn in Jesus Christus hat er für alle Mal gezeigt, dass selbst der Tod keine Endgültigkeit mehr besitzt. Ihr Lieben, warum machen wir es nicht wie der Beter? Warum suchst du dir nicht eine Freundin und einen Freund, vielleicht macht ihr das aus Hauskirche, und stellt euch diese zwei Fragen. Erstens, aus welcher Tiefe hast du zu Gott gerufen? So? Wo fiel es dir vielleicht schwer zu glauben? Und zweitens, wo hast du die Güte Gottes erlebt? Wo seine Rettung und Vergebung und den Anbruch eines neuen Morgens? Ich glaube, wenn man sie ernst nimmt, sind das sehr persönliche Fragen. Vielleicht erfordert es Mut, offen darüber zu sprechen, aber ich glaube, wir brauchen das so sehr. Und am Ende, betet gemeinsam. Betet füreinander, dankt für alle bereits erlebten Sonnenaufgänge und steht füreinander ein, wo er eben noch aussteht. Wartet gemeinsam, wenn es dran ist. Wacht gemeinsam. Denn die Morgendämmerung kommt. Das Wesen unseres Gottes ist Gnade und Rettung und Vergebung und Befreiung. Amen.